Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Willkommen zur Kultur vom Tage. Sie hören den Fotokünstler Wolfgang Tillmanns, der gerade seine erste Einzelausstellung in Wien aufbaut, obwohl die Eröffnung nun wegen des Lockdowns verschoben wird. Der Moskauer Menschenrechtsorganisation Memorial droht ein Liquidationsverfahren. Irina Scherbakowa, Gründungsmitglied von Memorial, hält fest:
Was notwendig ist, glaube ich, für die ganze Welt, für Europa und auch für uns, die im Lande arbeiten, dass man klar sieht, wohin die Reise geht. Wir haben keine andere Waffe als freies Wort.
Der Schauspieler, Regisseur, Sänger und einstige Hamburger Theaterintendant Volker Lechtenbrink hatte ein bewegtes Bühnenleben. Wir erinnern an ihn und auch an Noah Gordon, den Autor des Weltbestsellers Der Medikus. Der Fotograf Wolfgang Tillmanns arbeitet an vielen Orten in vielen Ländern dieser Welt. Die Pandemie hat dazu geführt, dass er mehr Zeit in seinem Berliner Atelier verbracht hat und durch die eingeschränkte Bewegungsfreiheit die Jahreszeiten und den Wechsel der Tageszeiten genauer als vor dem beobachten und künstlerisch verarbeiten konnte. Gerade ist Wolfgang Tillmanns in Wien, wo er am Freitag seine erste Solo-Ausstellung im Museum für moderne Kunst eröffnen sollte. Doch das Land befindet sich voraussichtlich bis Mitte Dezember im Lockdown. Am Nachmittag habe ich den Fotografen in einer Pause bei den Aufbauarbeiten erreicht. Die Vernissage am 26. November fällt flach. Ich stelle mir das seltsam vor, alles für das Publikum vorzubereiten und dann in die Warteschlaufe einzutreten. Wie geht es Ihnen, Herr Tillmanns?
Ja, das ist schon etwas betrüblich, als die Nachricht kam vor ein paar Tagen, dass ja dieser ganze Fokus, diese Spannung, es ist schon immer eine Spannungskurve, die sich da über Wochen aufbaut und in den 12 Tagen des Aufbaus, das sind Tage und Nächte, die ich in dem Museum verbringe, dann so zuspitzen und dann ja zu wissen, dass es erstmal im Nichts endet, aber ich bin da zuversichtlich und die Ausstellung läuft ja noch bis Ende April nächsten Jahres. Also ich hoffe einfach, dass es bald eröffnet und ich habe jetzt keinen Groll gegen den Lockdown wie manche andere hier. Ich glaube, man sollte eher Groll haben gegen die Regierung, die im Juni, Juli bereits sagte, ach, Corona ist vorbei und nicht die Leute dazu aufgerufen hat, sich zu impfen.
Es kam ja am Samstag in Wien zur bisher größten und heftigsten Demonstration gegen Corona-Maßnahmen und den ab Montag geltenden Lockdown. Das Übliche bei solchen Demonstrationen, Hooligans, Neonazis haben sich unter die Menge gemischt. Haben Sie etwas davon mitbekommen?
Ja, meine Assistenten und ich sind auch an den Wegesrand gegangen. Also es war jetzt eher so die Normalität, die extreme Normalität des Publikums, die so schon wieder etwas laut war. Also es waren jetzt nicht irgendwie Horden von Hooligans, die ich gesehen habe, aber es war irgendwie eine gewisse Dumpfheit, die da so klang. Ja, das kennen wir ja auch schon aus deutschen Demos dieser Art.
Kommen wir zurück zur Ausstellung. Bei einer ersten Einzelausstellung werden ältere Arbeiten mit neuen kombiniert. Wie viel Raum nimmt denn die Kunst ein, die Sie unter den durch Corona so veränderten Bedingungen geschaffen haben?
Ich hatte viel Zeit, um im Archiv zu arbeiten. Das hatte aber wiederum auch eine Verbindung damit, dass ich im September nächsten Jahres im Museum of Modern Art in New York eine große Übersichtsausstellung, sogenannte Retrospektive haben werde, sodass sich dieser Blick ins Archiv sich auch in dieser Ausstellung hier in Wien, die letzte große vor dem MoMA nächstes Jahr hier in Europa, mit reingetragen wurden. Eine Aufnahme, die ich 1991 im Omen Club in Frankfurt gemacht habe, die dann klein in ID Magazine abgebildet war, die ich aber eigentlich dann nicht weiter beachtet habe, die jetzt hier 2 Meter groß in geradezu überraschender Schärfe und Präsenz dasteht, dass sie eigentlich neben einem digitalen Bild von 30 Jahre später parallel daneben stehen kann und man ihr die 30 Jahre Alter gar nicht ansieht.
In Ihren Fotografien spürt man die körperliche Präsenz der von Ihnen Betrachteten und Fotografierten sehr stark. Begegnungen sind nun mal sehr eingeschränkt worden. Wie verarbeiten Sie das in Ihrer Kunst?
Es hat auch neue Bilder aus dem Genre, dem Typus Faltenwürfe gegeben, die ja auch immer von der Nähe zur Haut, dieser Membran zwischen unserer Haut und der Außenwelt, unserer Kleidung spricht. Und die Ausstellung in Wien hat auch einen besonderen Fokus. Und zwar wird hier die Arbeit Book for Architects wieder aufgeführt. Eine 40-minütige Videoinstallation von 500 Bildtafeln aus 37 Ländern zur Architektur von gebauter Wirklichkeit, so wie sie sich für mich anfühlte in den Jahren vor 2014. Und zuerst wurde das auf der Architekturbiennale in Venedig gezeigt und dann im Metropolitan Museum in New York 2015. Das Sprengel-Museum in Hannover besitzt die Arbeit und hier wird sie das erste Mal seit etlichen Jahren wieder aufgeführt.
Sie haben, Herr Tillmanns, am 5. November Ihr erstes Album herausgebracht, Moon in Earthlight. Sie machen seit 2016 gelegentlich Musik, produzieren Klang. Moon in Earthlight, ist das Ausdruck Ihrer Begeisterung für Himmelsphänomene?
Ja, und gleichzeitig auch meine Begeisterung für Worte. Das ist einfach eine schöne Wortkombination, die etwas beschreibt, etwas ganz Physisches, gleichzeitig Abstraktes oder Paradoxes beschreibt. Denn eigentlich denkt man ja, der Mond scheint bei uns Licht auf die Erde. Aber Moon in Earthlight beschreibt das Phänomen, dass ja in der Nacht auf dem Mond die Erde hell am Himmel steht und dort die Nachtlandschaft auf dem Mond hell erleuchtet wird von der Erde. Und das ist, was man sehen kann, wenn man diese schmale Mondsichel sieht und schwach schimmernd das gesamte Rund des Mondes erleuchtet ist. Und mein Musikmachen kam eigentlich auch aus zwei Gründen. Einerseits dem Interesse für Klangaufnahmen, die ich schon seit etlichen Jahren gemacht habe, also mit einem Mikrofon und hochauflösendem Rekorder. Und andererseits Interesse für eben gesprochene oder auch gesungene Worte, die mir eigentlich regelmäßig in den Kopf kommen und die ich irgendwann wieder angefangen habe, ernst zu nehmen. Das ist ja die Sache bei dem Kunstmachen insgesamt. Lässt man eine Idee einfach verstreichen, weiterziehen oder wacht man auf, schreckt auf, horcht auf und ach, was war das? Vielleicht ist das ja eine Idee, die kann ich ernst nehmen. Und so ist das eigentlich, diese Songs zum Teil entstanden aus dem Ernstnehmen von Wortfragmenten, die mir inklusive Melodie in den Kopf kamen. Und bevor ich sie vergessen habe, habe ich sie aufgenommen.
Es gibt auf diesem Album ja auch Gesangspassagen. Ihren Augen können Sie mir absolut vertrauen. Sind Sie auch dabei, Ihre Stimme zu entdecken?
Ich habe langsam gelernt, daran zu vertrauen, dass die Stimme okay ist und habe natürlich auch was dafür getan. Also auch mit verschiedenen Stimmlehrern mal Stunden genommen und versucht, das zu verstehen, was da passiert. Und mir war am Anfang immer ganz wichtig, dass möglichst überhaupt nichts verfremdet wird. Und mittlerweile in dem Maße, wo ich irgendwie Vertrauen habe in die Stimme, bin ich auch jetzt okay, damit das mal auch ein Effekt darauf gelegt wird. Ja.
Ja, da kann man immer freier werden. Im Wiener Museum für Moderne Kunst, dem MUMOK, sollte Wolfgang Tillmanns am Freitag seine erste Einzelausstellung in Österreich eröffnen. Schall ist flüssig. Sie wird verschoben auf die Zeit nach dem Lockdown und dann werden die BesucherInnen kommen. Ihnen wünsche ich, Herr Tillmanns, viele und ein gutes Echo auf Ihre Arbeit.
Vielen Dank. Schöne Grüße.
Memorial ist die älteste Menschen- und Bürgerrechtsorganisation in Russland. Der Friedensnobelpreisträger Andrei Sacharow hatte sie einst mitbegründet. Weil ihre Arbeit unter anderem vom Europarat, von der Heinrich-Böll-Stiftung und der UNO-Flüchtlingshilfe Unterstützung bekommt, ist Memorial 2016 vom russischen Justizministerium auf die Liste der ausländischen Agenten gesetzt worden. Auf Antrag der russischen Generalstaatsanwaltschaft soll das Oberste Gericht Russlands nun am 25. November die Auflösung von Memorial International beschließen. Verschiedene NGOs und Gedenkstätten in Deutschland haben eine Resolution gegen die drohende Schließung verfasst. Zu den Initiatorinnen gehört Andrea Riedle. Sie leitet die Stiftung Topographie des Terrors. Guten Abend, Frau Riedle.
Guten Abend.
Was hat Sie bewegt, die Resolution auf den Weg zu bringen?
Ja, wir haben die Erklärung ins Leben gerufen, weil wir über die beabsichtigte Auflösung vom Memorial, über die am Donnerstag das oberste russische Gericht entscheiden wird, ziemlich entsetzt sind. Und das betrifft, wie Sie schon gesagt haben, nicht nur uns von der Stiftung Topographie des Terrors, sondern auch viele weitere Gedenkstätten und Erinnerungsorte in ganz Deutschland, was sich auch darin widerspiegelt, dass die Erklärung relativ spontan über 50 Einrichtungen unterschrieben haben. Und neben unserer gemeinsamen Erklärung haben viele Einrichtungen und Stiftungen auch noch weitere Stellungnahmen veröffentlicht. Also das Thema treibt viele Kolleginnen und Kollegen um. Dazu muss man wissen, dass Memorial für uns immer ein wichtiger Ansprechpartner war und auch eine glaubwürdige Stimme aus Russland. Repräsentanten von Memorial sind zum Teil auch in den Beiräten der Gedenkstättenstiftungen vertreten, so auch im Internationalen Beirat der Stiftung Topographie des Terrors. Wie das in Zukunft aussehen wird, können wir uns gerade alle noch nicht so richtig vorstellen.
Kann man denn sagen, dass Memorial eine der wichtigsten Einrichtungen ist, die geholfen hat und hilft, die NS-Verbrechen in der Sowjetunion aufzuarbeiten und das Schicksal von Zwangsarbeitern zu klären?
Absolut. Also Memorial spielt dabei eine unglaublich wichtige Rolle und hat sich schon sehr frühzeitig nicht nur um die Aufarbeitung der politischen Verfolgung in der Sowjetunion, sondern auch für die Aufarbeitung der nationalsozialistischen Verbrechen im Zweiten Weltkrieg eingesetzt. Und man muss dazu wissen, dass lange Zeit das Problem bestand, dass in Russland Kriegsgefangenschaft, Zwangsarbeit und KZ-Haft als Vaterlandsverrat galt. Und Memorial hat sich dafür eingesetzt, dass sich diese Sichtweise ändert und hat enorm viel zur historischen Dokumentation beigetragen. So hat sie zum Beispiel Aufrufe initiiert, um mit ehemaligen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern in Kontakt zu treten, mit ihnen Interviews zu führen und persönliche Unterlagen zu sammeln. Memorial legte ja auch schon frühzeitig erste Namenslisten an und leistete damit wichtige Vorarbeiten für die spätere Zahlung von Entschädigungsleistungen, die dann mit der Gründung der Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft im Jahr 2000 eingesetzt hat.
Wenn das oberste Gericht nun ein sogenanntes Liquidationsverfahren einleitet, was steht denn dann für die russische Gesellschaft auf dem Spiel? Was geht alles verloren?
Ja, Memorial hat sich in Russland enorm verdient gemacht, hat sich eingesetzt, auch für die Bildungsarbeit, beispielsweise mit Geschichtswettbewerben. Und der Einsatz für die Errichtung von Denkmälern und Museen ist zu erwähnen. Also die Arbeit von Memorial ist tatsächlich ziemlich umfassend und das Engagement verbindet sich mit einem Eintreten für eine demokratische Gesellschaft und für Menschenrechte. Und das ist eine wichtige Arbeit, die jetzt tatsächlich auf dem Spiel steht. Und Memorial steht schon seit einiger Zeit sozusagen unter Beschuss. Und am Donnerstag droht eben die Auflösung der gesamten Organisation.
Was müsste denn aus Ihrer Sicht geschehen, damit man die Arbeit von Memorial sichern kann, damit nichts verloren geht?
Das Wichtigste wäre natürlich für uns, dass Memorial nicht verboten wird, sondern dass sie ihre Arbeit ungehindert durchführen kann. Und dafür treten wir auch ein.
Ist jetzt vielleicht auch die deutsche Außenpolitik gefragt, die ja ihre diplomatischen Kanäle nutzen könnte oder sollte, um Memorial International und das Menschenrechtszentrum Memorial vor der Zerstörung zu bewahren?
Ja, natürlich ist da auch die Diplomatie gefragt. Ich habe auch schon Stellungnahmen dazu geäußert, gehört und gehe davon aus, dass da auch Gespräche stattfinden.
Die in Berlin ansässige Stiftung Topographie des Terrors und viele NGOs und Gedenkstätten protestieren gegen die mögliche Auflösung der Moskauer Menschenrechtsorganisation Memorial. Besten Dank für das Gespräch, Frau Riedle.
Gerne.
Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich dem Maler Gerhard Richter auf einer großen Kinoleinwand bei der Arbeit zusehen konnte und verstand, dass Malen tatsächlich eine andere Form des Denkens ist. Die Filmregisseurin Corinna Belz hatte es damals vor mehr als 10 Jahren geschafft, den medienscheuen, wortkargen Künstler für ihre Dokumentation zu gewinnen. Danach sind andere Filme entstanden und nun kommt die jüngste Produktion von Corinna Belz ins Kino. Zusammen mit dem musikaffinen und erprobten Regisseur Enrique Sanchez-Lanch hat sie den Dokumentarfilm In den Uffizien gedreht, über einen Zeitraum von 2 Jahren. Abgeschlossen war der Dreh vor Ausbruch der Pandemie. Guten Abend, Frau Belz.
Guten Abend.
Sie sind beide in den Künsten unterwegs und ja, die Uffizien in Florenz gehören zu den bedeutendsten Museen weltweit. Mehr als 2 Millionen Besucher strömen jedes Jahr durch die Gänge und Säle. Was fasziniert Sie an der Geschichte des Hauses und seiner Sammlung?
Also die Uffizien sind ja das zweitälteste Museum in Europa oder der Welt überhaupt. Sie wurden 1769 eröffnet und beherbergen diese fast 500 Jahre alte Kunstsammlung der Medici. Und da hat man tatsächlich einerseits den Ursprung der Sammlungsgeschichte, aber andererseits auch, dass eine große Öffentlichkeit überhaupt Zugang zu den Kunstschätzen hat, die privat gesammelt wurden. Und wenn man mal in den Uffizien war, versteht man, dass man da eigentlich Wochen, Monate verbringen kann. Und das war vielleicht auch der Anlass, diesen Film zu machen.
Ich habe mir die Pressekopie angeschaut. Man sieht eingangs menschenleere Gänge mit Statuen. Der Boden ist durch scharfe Schatten zerteilt. Das wirkt statisch und dagegen geschnitten werden dann die kleinen Alltagsgesten der Museumsarbeiter, die Menge, die sich bewegt. Wir sehen Augenpaare, die Bildflächen abtasten. Das ist alles sehr lebendig. Und dieses Museum steckt einfach voller Schätze und die Besucher erfassen nur Bruchteile. Wir sind so flüchtige Wesen und die Kunst wird uns überleben. Das zu zeigen, ist es eine Idee, die der Film verfolgt?
Eine Idee ist natürlich, dass wir mit dem Museum Zugang haben zu früheren Generationen und zu ihrem Selbstbild und auch zu ihren Fantasien und Ängsten. Das ist die eine Idee. Die andere Idee ist, dass man, wenn man als Besucher durch die Uffizien geht, kann man ja selber das dosieren, welches Bild man sich anschaut, wo man stehen bleibt, wo man weitergeht. Das ist doch, finde ich, so eine ganz selbstbestimmte Art und Weise, Kunst zu rezipieren. Und dass das Lust macht und so eine ganz besondere Konzentration, das sieht man in den Gesichtern, wie Sie eben sagten, wie Sie die Bilder abtatzten, hervorruft. Das ist was, wenn man dort dreht. Man erlebt das einfach und wir haben viel und lange dort gedreht und gerade der Dialog zwischen den Bildern und den Besuchern, das war so ein Hauptanliegen von uns.
Ein Bibliothekar kommt mehrmals ins Bild. Er hat die Uffizien mit der ewigen Arche Noah verglichen und sagte, Kriege, Hungersnöte, Pest, alles hat die Kunst in den Uffizien überstanden. Und selbst so zerstörerische Akte von Nazis im Zweiten Weltkrieg oder ein Brandanschlag der Mafia, nichts konnte wirklich etwas Grundlegendes ausrichten.
Also die Idee, dass man eigentlich auch darauf schauen muss, was die Geschichte der Sammlung ist und dass die Sammlung durch diese Kriege bedroht wurde und vor allen Dingen durch den Bombenkrieg während des Nazi-Rückzugs, das kam während des Drehs. Währenddessen wurde uns eigentlich klar, in den Archiven der Uffizien, in diesem Fotoarchiv, was das für ein Glück ist, dass es diese Sammlung zusammenhängend so noch gibt. Und wenn man da durchgeht, vergisst man das schnell. Ne? Man denkt, ja, das steht uns ja alles zur Verfügung. Aber dass das eine Riesenanstrengung ist, damals von den Italienern, die Kunst in versteckte Lager gebracht hat, das ist einem eigentlich nicht so gegenwärtig. Und das ist ja auch eine zivilisatorische Leistung, die da immer und ununterbrochen stattfindet.
Und natürlich sieht man jetzt Eike Schmidt sehr häufig im Film, der die Uffizien seit 2015 leitet, sehr bestimmt und omnipräsent im Gespräch mit Mäzenen, Arbeitern auch. Mhm. Sie zeigen ihn wirklich als Hausherrn.
Ja, wenn es auf Sie so wirkt. Also für uns ist es eigentlich so gewesen, dass seine Art, dieses Museum zu leiten, die ist, dass er für alle ansprechbar ist auch. Ja, also das heißt, er interessiert sich für das Depot, er macht Ausstellungen, er hat überhaupt erst eine Webseite eingeführt für das Museum. Und diese Ansprechbarkeit und dass er sich für alles so verantwortlich fühlt, das unterscheidet ihn wahrscheinlich auch von anderen Direktoren. Also wenn er die Sponsoren empfängt, dann räumt er vorher das Museum auf und hebt auch ein paar Eintrittskarten auf, die am Boden liegen. Also das ist so eine ganz bestimmte Präsenz, mit der er das, glaube ich, auch geschafft hat, diese Mitarbeiter um sich zu scharen. Was ja am Anfang gar nicht selbstredend und auch gar nicht so einfach war. Da war sicher viel Gegenwind und auch Kritik. Und dass überhaupt ein deutscher Kunsthistoriker dieses Museum leitet.
Und natürlich spricht er hervorragend Italienisch. Er war auch der Erste, der es möglich gemacht hat, dass in der Geschichte des Museums einem zeitgenössischen Künstler Platz gegeben wurde, Anthony Gormley. Er hat Skulpturen aufgestellt, sich selber aber irgendwie, finde ich, ziemlich wichtig genommen, musste dann zurückrudern angesichts der begrenzten Möglichkeit, Raum in den Sälen zu nutzen. Irgendwie wirkte sein Verhalten ja doch deplatziert und man hat das Gefühl, die Uffizien stutzen die Künstler so ganz natürlich zurück.
Also es ist so, es gab früher auch schon Ausstellungen zeitgenössischer Künstler in den Uffizien. Der Unterschied bei diesem Projekt war, dass Anthony Gormley eine seiner Skulpturen in der Galerie tatsächlich mit Blick auf den Ponte Vecchio aufstellen wollte. Und ob das möglich ist, das müssen dann natürlich mehrere Leute entscheiden. Das ist der Direktor, es sind aber auch die Architekten, die Mitarbeiter von Gormley verhandeln da ziemlich hart nachts um 2 Zentimeter. Und das ist quasi so eine europäische Diplomatie en Miniatur, die wir eigentlich zufällig angetroffen haben, weil an unserem 2. Drehtag kam eben Anthony Gormley mit seiner Crew und hat seinen Plan für diese Ausstellung vorgestellt. Und das ist Feinarbeit. Aber ich glaube, das war vor 500 Jahren auch schon so, dass Künstler natürlich immer den besten Platz für ihre Kunst haben wollen und da muss einfach immer verhandelt werden. Und das ist da ganz gut gelungen.
Die aktuelle Corona-Infektionsrate lässt ja nun befürchten, dass weniger Leute als erwartet in Kinos gehen, wenn die Kinos denn offen bleiben im Winter. Das setzt Ihnen und Ihrem Filmverleih vermutlich sehr zu, oder?
Ja, das muss ich sagen. Also wir haben jetzt so lange darauf gewartet, den Film rauszubringen, wie ja auch viele andere Regisseure. Und der Verleih arbeitet auf Hochtouren und das gibt ja jetzt diese Woche 2 Premieren und wir wissen eben gar nicht, ob am Wochenende die Kinos noch geöffnet haben. Auf der anderen Seite hofft man natürlich, dass die Leute am Wochenende dann auch alle ins Kino gehen und die Chance noch nutzen, weil der Film ist für die Leinwand gemacht und auf so einer Leinwand wirkt der Film ganz anders. Das ist ja diese Besonderheit, warum wir überhaupt 90-minütige Dokumentarfilme machen. Im Fernsehen gibt es das ja kaum noch.
Corinna Belz und Enrique Sanchez-Lansch haben die Museumshommage in den Uffizien gedreht. Am Donnerstag kommt die Dokumentation in die Kinos. Frau Belz, ich wünsche Ihnen natürlich viele Zuschauer und für heute einen guten Abend.
Vielen Dank Ihnen auch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen heute von Christiane Abelein.
US-Schauspieler Kevin Spacey muss der Produktionsfirma der Netflix-Serie House of Cards rund 31 Millionen Dollar zahlen, und zwar wegen Vertragsbruchs. Ein Schiedsgericht hat festgestellt, dass Spacey gegen die vertraglich festgelegten Verhaltensrichtlinien verstoßen hatte. Dadurch trage er die Verantwortung für entgangene Einnahmen. Spacey hatte in House of Cards die Hauptrolle gespielt, bis 2017 im Zuge der MeToo-Debatte Vorwürfe von sexuellen Übergriffen gegen ihn laut geworden waren, auch von Seiten der Crew. Die Produktion der Serie war daraufhin zunächst gekürzt und dann gestoppt worden. Der Jazzmusiker John Batiste ist in 11 Kategorien für die Grammys nominiert. Er tritt damit als Favorit für die höchste internationale Auszeichnung für Musikerinnen und Musiker an. Ins Rennen geht Batiste unter anderem mit seinem Album We Are, aber auch mit seiner Arbeit für den Animationsfilm Soul, für die er bereits den Oscar für die beste Filmmusik erhalten hat.
Mit jeweils 8 Nominierungen folgen der kanadische Sänger Justin Bieber, Doja Cat und die Sängerin Her. Billie Eilish und Olivia Rodrigo haben jeweils 7 Chancen auf einen Grammy. Der deutsche Komponist Hans Zimmer wurde für seine Arbeit an dem Film Dune nominiert, ebenfalls unter den möglichen Preisträgern die WDR Big Band. Ihre Zusammenarbeit mit der Band Yellow Jackets auf dem Album Jackets XL wurde in der Sparte Bestes Jazz-Ensemble für den begehrten Preis nominiert.
Ein Bericht von Nicole Markwald. Die Verleihung der Grammys soll am 31. Januar in Los Angeles stattfinden. Die EU fordert von China die Freilassung der Bloggerin Zhang Chan, die wegen ihrer Corona-Berichte verurteilt worden ist. Zhang müsse unverzüglich und ohne Bedingungen auf freien Fuß gesetzt werden, sagte eine Sprecherin des EU-Außenbeauftragten Borrell in Brüssel. Zudem brauche die 38-Jährige dringend medizinische Versorgung. Zhang war im vergangenen Dezember wegen ihrer Berichte über die Ausbreitung des Coronavirus in der Millionenstadt Wuhan zu einer 4-jährigen Haftstrafe verurteilt worden. Die frühere Anwältin verweigert seit Wochen die Nahrungsaufnahme und wird zwangsernährt. Die Corona-Pandemie hat Musikerinnen und Musikern weltweit zugesetzt. In Großbritannien gibt es nun Daten dazu. Eine Umfrage unter professionellen Musikschaffenden hat ergeben, dass immer noch 1/3 der Befragten keinerlei Einkommen aus dem eigentlichen Beruf erzielt. Fast 90% verdienen demnach weniger als umgerechnet 1.200 Euro im Monat. Die Wohltätigkeitsorganisation Help Musicians als Studienmacher hält fest, während der Großteil der Wirtschaft nach und nach wieder zur Normalität zurückkehre, brauchten Musiker noch lange, bis sie zu ihrem Einkommensniveau von vor der Pandemie zurückkehrten.
Seit Wochen instrumentalisiert Alexander Lukaschenko tausende Flüchtlinge im Grenzgebiet und versucht so, der EU Verhandlungen aufzuzwingen. Während man über die elende Lage der Migranten an der Grenze spricht, werden in Belarus weiter Nichtregierungsorganisationen zerstört. Die Repressionen des Regimes gegen Oppositionelle wie auch unabhängige Medien gehen unvermindert weiter. Ob der Exiljournalismus eine Lösung sei, auch diese Frage wurde heute bei einer Pressekonferenz aufgeworfen. Sabine Adler berichtet.
29 belarussische Journalisten sitzen im Gefängnis. 882 politische Gefangene gibt es inzwischen insgesamt. Die Zahl verändert sich seit Monaten nur in eine Richtung, nach oben. Vor der gefälschten Präsidentschaftswahl im vorigen Jahr gab es über viele Jahre hinweg meist nicht mehr als 1 Dutzend politischer Häftlinge.
Der Staat hat die populärsten Medien zerschlagen.
Übersetzt die Dolmetscherin die Worte von Boris Haretsky vom belarussischen Verband Unabhängiger Journalisten. Der junge Sprecher entwirft auf einer Internetpressekonferenz von Reporter ohne Grenzen ein düsteres Bild zur Lage der unabhängigen Presse. 3,5 Millionen Menschen haben täglich die Nachrichten auf dem bekanntesten Internetportal TUTBAI gelesen. Seit Mai ist es blockiert. TUTBAI heißt jetzt Serkalo.io. Das Team arbeitet weiter aus dem Ausland wie rund 300 belarussische Journalisten, die so zum Beispiel die unabhängige Zeitung Nascha Neva, Jevro Radio oder Belsat TV am Laufen halten. Der Zugang zum Programm der Deutschen Welle wurde abgeschaltet, doch inzwischen weiß jedes Schulkind, wie gesperrte Seiten zu umgehen sind. Denn Belarus hat nicht nur eine gute IT-Struktur, sondern eine ebenso fitte Nutzergemeinde. Weil jeder schon Nachrichten weitergeleitet hat, ist jeder gefährdet, erklärt Lubov Kasparovic von TUTBAI. Die Journalistin schildert einen absurden Fall, hier mit der Stimme der Übersetzerin.
Ein Ehepaar hat sich bestimmte Links geteilt und dieses Ehepaar verbrachte mehr als 100 Tage im Gefängnis.
Spätestens seit dem Verbot der Menschenrechtsorganisation Vjasna im Juni verstand man beim Unabhängigen Journalistenverband die Warnsignale, dass es Zeit ist, sich abzusetzen. Im August wurde der Verband nach 2 Durchsuchungswellen in Büroräumen und Wohnungen geschlossen.
Wir haben nichts Strafrechtliches verbrochen. Journalisten wurden plötzlich zu Kriminellen und nicht zu Menschen, die einfach das dokumentieren, was geschieht.
Lubow Kasparovic von Tutbai erlebte, wie ihr Team immer kleiner und der Druck immer größer wurde. Nachdem drei Mitstreiter zu 15 Tagen Haft verurteilt wurden, erwischte es schließlich auch sie.
Ich habe ein Gerichtsverfahren verfolgt. Das ist eine gewöhnliche Tätigkeit. Als Journalist bekommt man seine Akkreditierung. Man hat mich natürlich nicht zugelassen. Ich bin nach Hause gegangen. 5 Personen haben mich verhaftet und haben mich in die Akrestina gebracht, diese berühmt-berüchtigte Untersuchungshaft.
Insgesamt 15 Personen allein aus ihrer Redaktion befinden sich seit fast einem Jahr in Haft.
Sie werden beschuldigt, dass Tutbai nicht alle Steuern bezahlt haben, beziehungsweise Steuern falsch entrichtet haben. Später haben wir erfahren, dass ein weiteres Strafverfahren gegen Tutbai eingeleitet worden ist, angeblich weil Tutbai irgendwelche feindliche Stimmungen entfacht hat.
Sowohl Tutbai als auch der Nachfolger Serkalo und viele andere Medien, die kein Geld vom belarussischen Staat nehmen, wurden von den Minsker Behörden als extremistisch eingestuft, was ernste Auswirkungen auf das Strafmaß der inhaftierten Journalisten haben kann. Selbst wer eine Akkreditierung hat, kann nicht immer ungehindert arbeiten, was für einheimische wie für ausländische Kollegen gilt, die ohnehin kaum noch ins Land gelassen werden. Mit einer Ausnahme, erklärt der Sprecher des Journalistenverbandes.
Diese Akkreditierung haben nur ganz, ganz wenige erhalten. In erster Linie sind es russische Journalisten. Für sie ist es ein leichtes. Ich kenne Kollegen, die vor einem Jahr einen Antrag gestellt haben, die nach wie vor nicht bearbeitet sind.
Trotz der Gefahr kommt es für die meisten unabhängigen belarussischen Journalistinnen und Journalisten nicht in Frage, mit einer Schere im Kopf zu schreiben.
Das ist auch kein Mittel. Entweder machen sie nichts oder machen sie ihre Arbeit, wie es sich gehört.
In Belarus kann der unabhängige Journalismus kaum überleben. Sabine Adler hat eine Pressekonferenz verfolgt, zu der die Organisation Reporter ohne Grenzen eingeladen hatte. Volker Lechtenbrink war Schauspieler, Theaterintendant und ein Liebhaber populärer Musik. Am Montag ist er im Alter von 77 Jahren in Hamburg gestorben. Dass er noch im August dieses Jahres im Ernst-Deutsch-Theater mit dem Gustav-Gründgens-Preis ausgezeichnet wurde, war für Volker Lechtenbrink ein bewegender Moment und zugleich auch der letzte öffentliche Auftritt. Der Theaterkritiker Stefan Keim hat den Schauspieler und Regisseur zu Interviews getroffen und ein bisschen kennengelernt. Guten Abend, Herr Keim.
Guten Abend.
Volker Lechtenbrink hat auf der Bühne und im Film keine Rolle ausgelassen. Er hat Mörder und Liebhaber, Verbrecher und Komiker gespielt. Alles gleichermaßen glaubwürdig?
Ich finde ja. Ich habe jetzt natürlich nicht alles gesehen und auch nicht alles sehen können, was er alles gespielt hat, aber ich habe ihn sehr leidenschaftlich und kraftvoll in Shakespeare-Stücken auf der Bühne gesehen. Und das war ein richtiges Pfund, dieser Volker Lechtenbrink. Jemand, der erst einmal durch seine Stimme natürlich auffiel, aber sich darauf nicht verließ, sondern auch sehr körperlich spielte. Und am bewegendsten fand ich ihn in dem Stück Der Vater von Florian Zeller. Das war am St. Pauli-Theater in Hamburg und er spielte da war er schon 70, einen alten Mann, der dement wird, dem wirklich die Welt zerfließt, dessen Gehirn nicht mehr so funktioniert. Und das hat er geschafft, das Publikum war ergriffen. Da konnte man wirklich überhaupt kaum noch atmen in diesem Stück. Und das Interessante ist, ich habe ihn danach getroffen und er hat mir erzählt, ihm ging es in dieser Rolle ganz ähnlich.
Dieses hüllt einen emotional so aus, dass man wirklich von der Bühne geht und ich bin fertig für den Abend, nicht? Also da ist nichts mehr mit, wir gehen jetzt aber schön Bier trinken oder so. Kollegen wollen ja immer dann anschließend, wenn sie reingehen, auch sagen, du, wir treffen uns dann am Bühne. Ich sage, wir treffen uns überhaupt nicht. Ich gehe nach Hause und atme aus und versuche langsam wieder auf Null zu kommen.
Und so habe ich ihn auch erlebt. Also jemand, mit dem man sehr offen reden konnte, mit dem man auch reflektieren konnte, was er da tat. Also auch ein sehr selbstkritischer Mensch und Schauspieler.
Also auch eine Rolle, die ihn sehr gefordert hat. Übrigens Anthony Hopkins und Olivia Colman kann man gerade in The Father im Kino sehen. 6 Oscar-Nominierungen gab es für diesen Film, den Florian Zeller dann auch verfilmt hat. Also das Stück, das er geschrieben hat. Ja, eine großartige Leistung, die Sie beschreiben. Aber was hat Volker Lechtenbrink als Schauspieler sonst noch von anderen Unterschieden?
Er hat in seinen Rollen schon sehr stark auch deutsche Geschichte gespiegelt. Also wenn man sich überlegt, dass er mit 14 Jahren, da war er noch ein Schüler, angefangen hat in dem Antikriegsfilm Die Brücke von Bernhard Wicki. Und schon da, wenn man diese Bilder heute noch sieht, da hat er das Entsetzen in den Augen. Da geht es ja um Kindersoldaten, die völlig sinnlos am Ende des Zweiten Weltkrieges dahingetrieben werden, eine Brücke vor den Alliierten zu verteidigen, was überhaupt nichts bringt. Und dieses Grauen, das hat sich da in dieses junge Gesicht eingegraben. Das vergisst man wirklich nicht. Dann hat er ja dann interessanterweise den Weg über das Fernsehen genommen. Ein großer Verlust für den deutschen Film, dass die diesen Volker Lechtenbrink, der dann im Theater gespielt hat. Der Kollege Michael Lages, das habe ich heute in sozialen Netzwerken gelesen, hat ihn als jungen Schauspieler in Hannover erlebt am Theater. Theater hat er immer weitergemacht, aber ansonsten Fernsehen und da eben alles von Krimis bis Schmonzetten.
Volker Lechtenbrink war ja in den 70er und 80er Jahren auch als Schlagerstar ziemlich bekannt. Dauergast in der ZDF-Hitparade. Ging das wirklich gut zusammen, Schauspieler sein und populäre Musik machen?
Das war von außen gesehen etwas ganz anderes. Für Volker Lechtenbrink gehörte das total zusammen. Er war gerne populär. Er sprach auch gerne mit Leuten, die einfach auf der Straße mal seine Stimme hören wollten. Und er war ein kantiger Schlagerstar. Einer, der auch rockig war und der auch so ein bisschen so eine Ahnung von Liedermacher mit in seine Schlager hineingebracht hat.
Leben so wie ich es mag. Leben spüren Tag für Tag. Das heißt immer wieder fragen, das ist wagen, nicht nur klagen. Leben so wie ich es mag.
Das klingt jetzt der Refrain natürlich ein bisschen populär, aber wenn dann kommt und ich liebe Diskussionen über Dinge, die sich lohnen, lass mich überzeugen und so, da merkt man eben auch, und da sind wir, dass er eben auch Geschichte gespiegelt hat, da merkt man den Zeitgeist der 70er. Er hat dieses leicht Rebellische, dieses etwas Raue eben auch in den deutschen Schlager dieser Zeit hineingebracht.
Und Unterhaltung war für ihn nichts Anrüchiges. Dadurch hat er sich wahrscheinlich schon abgehoben von einigen Kollegen.
Ganz im Gegenteil. Er hat jede Rolle, und wenn das Rosamunde Pilcher war, genauso ernst genommen wie Shakespeare. Natürlich wusste er, dass Rosamunde Pilcher nicht Shakespeare ist. Und natürlich konnte man mit ihm auch lachen über solche Sachen. Der hatte auch sehr, sehr viel Humor. Aber er hat immer gesagt, ich liefere das Beste ab, was ich machen kann. Das ist mein Job. Und es ist genauso wichtig, Leute zu unterhalten, wie sie zu berühren oder auch mal zu verstören.
Hat er sich eigentlich durch die vielen Rollen, die er übernommen hat und die Gesichter, die er sich angepasst hat auf der Bühne oder im Film, selber auch gesehen als jemand, in dessen Leben sich ein bisschen deutsche Zeitgeschichte widerspiegelt?
Das wäre vielleicht ein bisschen übertrieben. So weit sind wir in unseren Gesprächen nicht gekommen. Aber er hat zumindest auch sein eigenes Sein immer wieder thematisiert. Seine Alkoholsucht. Er gehört ja zu einer Generation, die sich auch körperlich gefordert hat, bis an die Grenzen, die Drogen ausprobiert hat. All das hat er niemals verschwiegen. Aber im Gegensatz zu manchen, die dann ja auch dann entsprechend jung gestorben sind, hat er es immer wieder geschafft, den Weg rauszufinden. Er war ein sehr sportlicher Mensch. Er hat immer wieder darauf geachtet, dass er im Beruf funktionierte. Das war für ihn unfassbar wichtig. Und das hat ihn eben ausgemacht, diese riesige Vitalität, eine wahnsinnige Lebenslust, die jede Tendenz auch in die Nähe der Selbstzerstörung dann doch wieder pulverisiert hat.
Der Schauspieler, Regisseur, Synchronsprecher und Sänger Volker Lechtenbrink ist am Montag mit 77 Jahren in Hamburg gestorben. Stefan Keim hat sich an ihn und sein Spiel erinnert dafür. Stefan Keim, vielen Dank.
Gerne.
Der US-amerikanische Autor Noah Gordon lebte zuletzt in einer Seniorenresidenz, wo er sich um die von ihm und seiner Frau gestiftete Bibliothek kümmerte. Am 11. November hat er dort seinen 95. Geburtstag gefeiert. Heute erreichte uns die Nachricht von seinem Tod. Julia Kastein über Stationen im Leben von Noah Gordon, dessen Weltbestseller Der Medikus als Musical auf die Bühne kam und verfilmt wurde.
Applaus für Noah Gordon bei der Premiere der Verfilmung seines Weltbestsellers Der Medikus 2013 in Berlin. Die Abenteuer des mittelalterlichen Baders Robert Cole aus London, der bei muslimischen Gelehrten in Persien Medizin studiert, wurde in 38 Ländern verlegt und verkaufte sich allein in Deutschland über 8 Millionen Mal. Auch in Spanien ist Gordon ein Star. Ganz anders in seiner Heimat, den USA. Dort fand Der Medikus nur rund 10.000 Leser. Noah Gordon stört es nicht. Wenn er eine Dosis Bewunderung brauche, reise er eben nach Europa, erklärte der damals 88-Jährige in einem seltenen Interview mit dem Boston Globe 2015. Gordon, Kind jüdischer Emigranten aus Osteuropa, wuchs in einem Vorort von Boston auf. Seine Kindheit verbrachte er vor allem in der örtlichen Bücherei, erzählte er dem E-Buch-Verlag Open Road Media.
When I was growing up, our little neighborhood branch library opened the whole world to me, and I could think of absolutely nothing finer in the world than to become a writer.
Die ganze Welt habe sich durch Bücher für ihn geöffnet, und er konnte sich nichts Edleres vorstellen, als Schriftsteller zu werden. Aber der Weg zum Bestseller-Autoren war lang und gewunden. Gordons Vater war Pfandleiher, und seine Mutter hatte andere Pläne für ihren Zweitgeborenen.
My mother really dreamed of having my son the doctor.
Meine Mutter träumte von mein Sohn der Arzt. Also schrieb ich mich erst für Medizin ein und dann heimlich für Journalismus.
Registered as a journalism major.
Gordon arbeitete als Wissenschaftsreporter und schrieb in 39 Jahren seinen ersten Roman. Der Rabbi wurde 1965 ein Riesenerfolg, auch finanziell. Doch die beiden nächsten Bücher floppten. Erst 23 Jahre später kam der Durchbruch mit dem Medikus. In den USA verkaufte sich das Werk nur schleppend, auch weil der Verlag wenig Werbung machte. Doch dann wurde der deutsche Verleger Carl Blessing aufmerksam und lud die Gordons nach New York ein, schleppte sie zum Dinner und ins Theater und sicherte sich die deutschen Rechte. Zu Hause druckte Blessing 1000 Exemplare und verteilte sie gratis an Buchhändler. Der Marketingtrick zahlte sich aus, genau wie Gordons minutiöse Recherche.
Noah Gordon, Autor der Medikus-Trilogie und anderer Bücher, ist kurz nach seinem 95. Geburtstag gestorben. Er hat, das kann man wohl sagen, das Genre des historischen Romans erneuert. Gregor Sander hat sich für uns in die Feuilletonseiten vom 24. November vertieft und das hier nahm breiten Raum ein.
Die deutschen Zeitungsverleger entscheiden über die Zukunft ihres Präsidenten Matthias Döpfner, titelt die Süddeutsche Zeitung, und Nils Minkmar betont die Bedeutung dieses Treffens des Vorstandes des Bundes der Zeitungsverleger und Digitalpublisher am Mittwoch für die gesamte Branche. Dabei geht es um weit mehr als um den Springer-Chef. Es geht um das Bild, das die Presse in diesem Land von sich selbst hat. Welches Bild Nils Minkmar vom allmächtigen Springer-Vorstandschef hat, daran lässt er keinen Zweifel. Nicht der Stil, der Ton, das Medium sind die Probleme, sondern die Gedanken von Reichelt und Döpfner. Wenn Reichelt in dem von Döpfner gelobten Essay schreibt, man spricht mit uns Bürgern mit der Strenge und Gereiztheit scheiternder Ideologen, dann ist das formelhaftes Essay-Deutsch für jene DDR 2.0, die Döpfner in seiner SMS sieht. Jene fast schon legendäre Kurznachricht an den ehemaligen Untergebenen Benjamin von Stuckrad-Barre beschäftigt auch Claudius Seidel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Er sieht hier eine Verbindung zu Döpfners Buch »Die Freiheitsfalle«. Hier zitiert er Kants Satz, wonach die väterliche Regierung, die ihre Untertanen wie unmündige Kinder zu ihrem Glück nötige, der größte denkbare Despotismus sei. Um sich dann zu fragen, wie weit sind wir von diesem Despotismus entfernt? Es sind interessante Thesen, die Döpfner da aufstellt, legitime Fragen, die er aufwirft. Aber die Frage, wie weit das entfernt ist von seiner notorischen Chatnachricht, in der vom neuen DDR-Obrigkeitsstaat die Rede war, ist eben auch legitim. Seidels Kollege Minkmar von der SZ wird, was die Zukunft Döpfners als Präsident der deutschen Zeitungsverleger angeht, noch etwas deutlicher. Döpfner meidet das Offene. Er sucht den Nebel wabernder Zweideutigkeit, er raunt, statt aufzuklären, und er verrät am Ende das, worum es beim Ringen um guten Journalismus immer gehen muss, die Wahrheit. Ein schlechtes Zeugnis bekommt in der Taz auch die scheidende Monika Grütters ausgestellt. Als Staatsministerin für Kultur und Medien war Monika Grütters eine Agentin des Patriarchats. Sämtliche Jobs im Kulturbereich, die in ihrer Amtszeit zu besetzen waren und bei denen es der CDU-Politikerin stets gelang, die Strippen zu ziehen, auch indem sie Findungskommissionen umging, bekamen Männer. Wie zuletzt die staatlichen Museen zu Berlin oder zuvor das Humboldt-Forum, die Berlinale und das Haus der Kulturen der Welt, wettert Brigitte Werneburg, die Gutes nur in der Zukunft nach Grütters sieht. Ein paar Ideen hatte sie zweifellos. Eine ist noch nicht in den Sand gesetzt worden, obwohl mit harten Bandagen um sie gestritten wird, etwa von Andreas Gurski und der Stadt Düsseldorf versus die Stadt Essen, das Haus der Fotografie. Es könnte zum großen Wurf werden, kommt auf das Standing ihrer Nachfolgerin oder ihres Nachfolgers an, so Werneburg in der Taz. Wir sehen uns nun so langsam nach einer guten Nachricht, nach einem Lob, nach einem Meisterwerk und finden es in der Tageszeitung Die Welt, besprochen von Marie-Louise Goldmann. Till Schweigers Meisterwerk steht da über der Filmkritik und das ist keinesfalls ironisch gemeint. Schweiger, der im von ihm inszenierten Film Die Rettung der uns bekannten Welt natürlich genauso mitspielt wie zwei seiner Töchter, bekommt das Lob in der Welt nur so um die Ohren gehauen. Leichtfüßig und fast ohne auszurutschen, tänzelt Schweiger auf dem Seil, das über dem Abgrund zwischen Wohlfühlkomödie und Krankheitsbeschau gespannt ist. So weit, so gut und es wird sogar noch besser, wenn man Goldmann vertraut. Elegant auch der Schweigersche Umgang mit Diversität, der weder peinlich bemüht noch konservativ gestrig daherkommt und den man ihm in dieser Modernität kaum zugetraut hätte. Wir geben an dieser Stelle zu, dass wir Till Schweiger bisher weder Leichtfüßigkeit noch Eleganz oder Modernität zugetraut hätten und schließen daher an dieser Stelle mit James Bond. Sag niemals nie.
Und das war Fazit mit Sigurd Brinkmann. Eine gute Nacht wünsche ich.